Jo, eine Kleinigkeit in eigene Sache, bevor es losgeht. Wenn ihr in Zukunft bei Strictly Limited Games eure limitierten Spiele kauft, dann könnt ihr dabei Controller-Poesie unterstützen und zusätzlich noch 5 Euro Rabatt kassieren. Das Ganze funktioniert so, ihr geht auf Strictly Limited Games drauf, packt eure limitierten Spiele in den Warenkorb, geht dann zur Kasse und gebt dort den Gutscheincode CP5 ein für Controller-Poesie. CP5 und ihr kassiert gleich 5 Euro Rabatt. Da springt was für euch und für uns bei rum. Und jetzt geht's los mit der Folge. IGN hat getwittert, 5 minutes of gameplay from the cancelled Timesplitters project have appeared online and it kinda looks like a lot of Fortnite. Und damit könnt ihr beide, also hier Andi und Jansel, das Footage mal laufen lassen, denn die beiden haben es noch nicht gesehen zu diesem geleakten Timesplitters Spiel. Beziehungsweise das Projekt ist ja geschlossen oder gecancelt worden und das Gameplay ist geleakt worden. Macht mal an, guckt euch das ein bisschen an und dann könnt ihr mal live eure Reaktion ausdrücken als große Timesplitters-Fans.
Ja, Timesplitters ist schon eine geile Reihe. Also wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle Teile gespielt, aber Future Perfect ist schon für mich einer der besten First-Person-Shooter aller Zeiten.
Boah, ich glaube, ich muss kotzen.
So,
Alter Schwede, das sieht ja wirklich aus wie Fortnite. Absolute Fortnite-Kopie. Junge, ey.
Es ist wirklich. Vor allen Dingen auch das ganze die ganze UI, ne? Unten rechts hast du die Waffenauswahl in verschiedenen Farben auch noch. Und
also, natürlich sehr starr noch alles, muss man natürlich sagen, aber es ist ja auch ganz frühes Footage, ne?
Klar, natürlich.
Aber wenn mir jemand sagen würde, das ist die neue Fortnite-Bild, dann würde ich sagen, ja, dann ist er das wohl. Auch der Loot, das ist ja original ein Fortnite 1:1 Klon.
Ja, vor allem auch Third Person, ne?
Naja.
Das ist ja bei Timesplit, das halt null Sinn macht.
Stimmt. Das Einzige ist halt, dass sie die alten Maps ein bisschen mit verwursten, so wie das hier aussieht, ne?
Ja, ich muss auch zugeben, wenn du ja getroffen wirst oder Schaden nimmst, dann hast du diese Timesplitters-Anzeige, die ganz groß über den ganzen Bild ist. So links hast du Health und rechts hast du was Armor. Ja. Und das weckt schon bei mir so gewisse Gefühle, so, ne, weil aber man sich sofort dran zurückerinnert. Aber das ist einfach.
Ist ja quasi auch bei Fortnite so, oder? Du hast ja auch eine Schutzrüstung, eine blaue und ein Leben, grün, ne?
Ja, also im Grunde diese UI bei Schaden, die ist ja noch von GoldenEye.
No? Ja, genau, die ist von GoldenEye noch.
Die ist von GoldenEye, die ist dann bei Timesplitters übernommen worden und ich habe Timesplitters ja voriges Jahr erst nochmal gespielt, den zweiten Teil auf der Xbox, aber das muss ich nicht haben, ehrlich gesagt. Und dann bin ich auch nicht mehr so traurig, dass Free Radical geschlossen wurde.
Die Frage ist das ein Zusatzmodus zum Singleplayer oder wäre es das gesamte Spiel gewesen? Ich kann aber auch vollkommen nachvollziehen, dass die den Stecker gezogen haben, weil bis das Spiel rauskommt, wird wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit, oder wäre noch ein bisschen Zeit vergangen. Und was willst du denn mit einem Fortnite-Klon 7 Jahre später? Na, das ist ja wie Skull and Bones, um mal wieder auf Ubisoft zu bashen. Das gehört ja zu jedem Podcast.
Ubisoft, wir suchen noch Partner.
Ja, ich bin da auch, das haben wir auch gar nicht im Vorfeld jetzt so angesprochen, dass wir darüber auch noch mal ganz kurz was sagen könnten, weil bei Embracer jetzt eigentlich während vor ein paar Jahren noch viel eingekauft worden ist, wird jetzt irgendwie fleißig verkauft, weil einfach das alles irgendwie weg muss, der ganze Ballast.
War Gearbox? Hat Gearbox sich nicht freigekauft? Irgendjemand hat sich doch gerade freigekauft bei denen,
also freigekauft hat sich, also Gearbox steht angeblich auch zum Verkauf, aber das ist noch nicht fest, das war auch so ein Rumor, von Jason Schreier durchgeboxt wurde.
Und irgendjemand hat sich doch, oder war das jetzt nur Toys for Bob bei Microsoft?
Ja, deswegen, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, weil, wie gesagt, wir haben es im Vorfeld jetzt nicht angesprochen. Jetzt lass mich mal ganz kurz schauen. Du hast recht, also irgendjemand war da auch noch dabei, der jetzt wegverkauft wurde. Ich schaue nochmal schnell, ganz kurz.
Während du schaust, können wir ja über Toys for Bob mal kurz sprechen, weil es war ja erstmal gerüchtelt, dass die geschlossen werden. Das wäre ja so das Worst-Case-Szenario. Und dann hieß es aber auf einmal, nee, die gehen Indie. Was ich persönlich sehr gut heiße, weil das einfach ein sehr fähiges Studio ist, muss man ja klar sagen.
Aber die haben natürlich jetzt auch die Lizenzen liegen lassen. Ne? Die haben sich, so wie ich das gehört habe, freigekauft. Die haben also Microsoft Geld gegeben und gesagt, hey, wir wollen raus.
No? Richtig.
Mein erster Gedanke war, als ich
den Tweet gesehen habe, dachte ich mir, jetzt müsste Nintendo die mal schnappen und daraus so das zweite Rare sich aufbauen.
Also mit fähigen Marken können die auf jeden Fall was machen. Ja. Ich bin aber auch sehr gespannt, ob sie nicht vielleicht so was Eigenes planen oder so.
Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass die für Microsoft trotzdem weiterhin die Marken bearbeiten, so wie Crash 5. Wir können davon ausgehen, dass Crash 5 ein Multiplattform-Titel bleibt. Ne? Gehe ich ganz felsenfest von aus, wenn das kommt.
Das haben sie, glaube ich, aber auch schon bestätigt, dass sie weiterhin in Kontakt mit Microsoft bleiben
wollen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die weiter auch einfach die Spyro und Crash Games machen, aber vielleicht auch eigene Projekte mit aufnehmen oder einfach nicht mehr an dieser Call of Duty-Scheiße gebunden sind, weißt du? Und nicht da jedes Jahr noch mitwerkeln müssen.
Ja, ist irgendwie krass, ne? Sie waren einfach schon wirklich viele, viele Jahre da in diesem ganzen Netzwerk drin und haben sich auch eigentlich wahrscheinlich wohlgefühlt so, und dieses ganze Fixieren auf Call of Duty und der Heilbringer, der irgendwie uns noch über Wasser hält bei Activision, die letzten, weiß nicht, 5 Jahre mit Warzone und so, die hat einfach quasi so viel, wahrscheinlich so viel Leidenschaft zerstört. Also das ist so meine Vorstellung, ne? Ich weiß nicht, ob das alles so stimmt. Wahrscheinlich so viel Leidenschaft zerstört, dass sie sich gesagt haben, ey, lieber geben wir die Marken ab, die wir so, treu aufgebaut oder weitergebaut haben, und machen uns einfach wieder frei und sind dann, we are going indie, so wie haben sie es ja auch so benannt, dass das einfach so ein Befreiungsschlag ist. Also ich habe schon in dieser Headline, die sie selber rausgeposaunt haben, habe ich schon gespürt, so ey, weißt du, wie bei Braveheart, weißt du, wenn Mel Gibson Freiheit und so und dann diesen Wind spürt und dann sagt, weißt du, für die Freiheit, so habe ich's wahrgenommen. Es ist irgendwie schön zu sehen, auch mal eine schöne Meldung, nachdem wieder voll viele andere Unternehmen hier Leute entlassen mussten und so.
Ja, mal gucken. Die haben sich ja, wie gesagt, einen guten Ruf gemacht in den letzten 4-5 Jahren durch ihre Remakes, ne? Beziehungsweise durch Crash 4. Mal gucken, was die da noch, obwohl die sind ja schon viel länger dabei. Die haben ja auch schon in der früheren Generation Games gemacht, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber die man kennt, oder?
Da musst du doch aber Andi fragen,
das
ist doch
das ist doch so ein Andi-Ding. Toys for Pop. Sag doch mal schnell, was haben die noch gemacht?
Aus dem Kopf kann ich das echt nicht beantworten, keine Ahnung.
Dann guck ich mal kurz. Toys for
Bob. Ja, ich habe auch gerade. Skylanders haben sie gemacht.
Skylanders, siehst du mal, unser aller.
Das war aber auch irgendwie, das ist so erfolgreich gewesen.
Hier, The Unholy War, dieser PS1 Brawler, den kennt man.
Pandemonium,
ja. Star cool, Control, ja, die sind schon lange dabei. The Horde, das gab's doch auf dem Saturn, oder? Ja, die sind schon, Horde, die sind schon lange dabei, die haben schon immer Games gemacht und ja, mal gucken, was aus denen wird. Cool. Was gibt's noch zu beschnacken heute?
Oh ja, ich könnte noch was ich tease mal an. Ja? Habt ihr das mit Warner Brothers mitbekommen, was sie jetzt planen? Oh!
Das ist natürlich übel. Nee, nicht. Hast du nicht mitbekommen? Also, okay, Matthias, erzähl, hau raus.
Naja, also ich versuche das mal so grob. Also Warner Brothers hat in der letzten Zeit 2 große Major-Titel rausgebracht. Einmal Hogwarts Legacy, was das erfolgreichste Game 2023 war, rein von den Verkaufszahlen. Und das Suicide Squad-Spiel, was, glaube ich, mit zuletzt 500 aktiven Spielern irgendwie am Start war. Also quasi wirklich die Extreme. Und wofür entscheidet sich jetzt Warner Brothers in Zukunft? Für welche Spielart von Spiele wollen sie dann weiterhin machen? Was denkst du, für diese Singleplayer-Spiele, wie was erfolgreiche Hogwarts Legacy oder das miserable Suicide Squad?
Natürlich Suicide Squad.
Ja, natürlich, weil die so dumm sind.
Da sehen sie die Zukunft. Die wollen jetzt mehr ihre Kernmarken weiter in diesen Live-Service-Bereich, in Spiele, die langfristig monetarisiert werden können oder so haben sie es genannt. Da wollen sie es ausbauen. Also kannst du davon ausgehen, Hogwarts Legacy 2 wird nicht mehr reiner Singleplayer-Content, sondern irgendwie auch, dass du irgendwie Geld ausgeben musst. Und ich kann das auch einfach nicht mehr verstehen.
Wie schnell möchtest du gegen die Wand fahren? Ja.
Ja. Ja.
Sie haben es ja auch so, haben ja auch gesagt, so, wir wollen, also so Spiele wie Hogwarts Legacy oder halt Harry Potter. Sie haben auch Harry Potter gesagt.
Ja.
Wie können wir die noch langlebiger gestalten? Und das ist ganz klar abgezielt auf Microtransactions und Season Pässe und Battle Pass und so eine Scheiße.
Wir haben es doch schon gesagt, macht doch kleineren Content und bringt den alle 2-3 Jahre in kleineren Happen als ein Mammutwerk, also, das ihr denn versucht 5 Jahre rauszuquetschen aus dem.
Zumal doch aktuell so, also zumindest ich einen gewissen Trend sehe, wo große Studios ja weg von diesem Business Case gehen, wie Sony, wie Ubisoft und so weiter, und Warner Brothers steigt jetzt ein, wo andere schon das Grab verlassen.
Ja, eben. Also ja. Weil das trotzdem super kostspielig und aufwendig aufrechterhalten werden muss. Das ist ja nicht irgendwie einfach mal schnell gebaut. Du musst ja dann weiterhin Content liefern, musst weiterhin Leute beschäftigen, musst irgendwelche Server im Laufen halten und so. Das ist viel aufwendiger, als man denkt. Und damit, überschätzen sich viele. Und ja, Sony ist komplett auf die Nase gefallen. Gott sei Dank haben sie, finde ich, glaube ich, rechtzeitig den Stecker gezogen. Sie sind natürlich einige Jahre und Geld ins Land gegangen, aber.
Ja, aber jetzt. Jetzt haben sie mit Helldiver den Griff des Jahrhunderts gemacht und jetzt denken sie vielleicht schon wieder um und sagen, oh, lohnt sich doch. Ne? Helldivers irgendwie 2, das dritte Mal in Folge, dass die irgendwie noch mehr Games verkauft haben als die Woche davor, habe ich gelesen. Die haben irgendwie 10 Millionen Copies schon verkauft oder so. Das Spiel ist immer noch in den Top 3 bei Steam und sonst wo wird, oder in den PlayStation Charts, es wird gezockt wie nichts Gutes. Und ja, auch Matthias und ich haben 1-2 Runden gezockt und das hat sehr viel Spaß gemacht, muss man ja einfach mal sagen.
Ja, also wir können ja mal ganz kurz, also Helldivers ist für mich auch ein bisschen interessanter Erfolg, weil das Spiel ist jetzt kein Free-to-Play-Ding, es kostet 39, ne, glaube ich,
oder 29. Ja, 33 oder so kostet es, glaube ich.
Ah, okay, also so ein Mid-Price-Ding und das ist auch vollkommen gerechtfertigt, der Preis, weil im Spiel selbst, du hast einen sehr relativ eingeschränkten Fokus auf irgendwelche PvE-Matches, aber da ist jetzt noch, in Anführungsstrichen, noch nicht so viel megakrassen Content. Also gibt es jetzt nicht total viele Modi oder irgendwie stark customizable Sachen. Ja. Es fängt jetzt langsam an, finde ich.
Ja, die haben Max angekündigt, ne?
Ja, die sind, glaube ich, schon da, oder?
Die sind schon da. Oh, da müssen wir noch mal eine Runde heizen.
Fahrbare Untersätze gibt's jetzt dann bald. Ja. Also, dass du dann in irgendwelche Jeeps einsteigen kannst und so.
Ja.
Das macht auch vollkommen Sinn. Aber wie gesagt, also das ist dieser Erfolg, der fußt einfach nur darauf, weil es einfach ein geiles Game ist. Also der
Kern stimmt halt. Und es ist halt,
genau.
Es war gefühlt, also bugfrei im anderen Sinn. Also es sind 1000 Bugs drin, aber die splitterst du halt alle nieder. Aber es sind halt, so funktioniert das Spiel. Das ist ja auch im heutigen AAA-Bereich jetzt nichts. Ne? Du kommst rein und das Kern-Gameplay funktioniert. Und das muss man halt auch sagen. Wir sind beide keine Spieler, also keine Gamer mehr, die langfristig irgendwelche Spiele spielen online. Aber sich dann mal einmal hinzusetzen, irgendwie abends, und dann einfach da reinzukommen, mit seinem Raumschiff zu droppen und einfach tausende von Bugs wegzuballern mit deinen Dudes, ne? Oder irgendwie welche Terminator-ähnlichen Roboter, das macht Bock. Weil das Spiel ist auch einfach krank inszeniert, ne? Wenn du deine Special-Aktion raushaust, alter Schwede, der Bildschirm, ne? Was da alles explodiert. Und dann hast du noch lustiges Friendly Fire mit dazu und diesen unfassbaren Stress, wenn du da irgendwie gegen hunderte von Bugs kämpfst. Das hat schon seinen Reiz. Ich kann es absolut nachvollziehen, warum das Spiel so groß gerade ist. Also.
Ja. Also ich glaube, habe ich sehr, sehr oft gelesen, gerade von so Fans, die früher sowas wie ein Left 4 Dead mit ihren Freunden gezockt haben und so. Diese Koop-Abende von so Leuten, ne? Wie gesagt, wir sind jetzt nicht so die Kern-Gamer in der Hinsicht, aber genau die haben schon lange nach sowas gesucht, so, weißt du, wo man einfach mal wieder mit seinen Kumpels sich zusammensetzt und dann so einfach ein paar Missionen macht, geile Sachen erlebt, die man halt irgendwie so nicht vorgeschrieben sind. Ja, das wie gesagt, ich habe letztes Mal schon gesagt, ich finde den Erfolg von Helldivers 2 irgendwie super schön, das gefällt mir so, weil ich merke, da hat sich jemand hingesetzt und eine Vision hat gehabt, ne?
Und eine Sache, das ist schon fast Kult, finde ich, wenn du mit deinem Pod droppst auf den Planeten, die epische Musik, die dann da kommt, du dann runter, das ist so gut, ey. Das ist wirklich, ey, da haben sie was geschaffen, ey, das wird zu einem Meme, glaube ich, irgendwie. Also, richtig gut. Naja. Sicherlich bin ich da jetzt nicht in den nächsten 2 Jahren dabei, aber ab und an meine Runde ist nicht verkehrt, ne? Also
macht schon Spaß. Ich habe schon die nächste angekündigt bekommen, also.
Ja, cool, sag mal Bescheid. Ich würde auch noch mal wieder gerne zocken, gerade mit den Max.
Ja, stimmt, denn die sind ja auch, kosten die eigentlich, oder weißt du da was?
Ich habe keine Ahnung.
Das wäre auch schon geil, wenn die free wären, wäre es ja auch super krass. Dann können wir natürlich auch, was nämlich auch jetzt vor kurzem gelaufen ist, ist das Xbox Partner Preview, die Xbox Partner Preview Show. Wer hat sie gesehen von euch?
Ich habe sie gesehen.
Ich habe sie nicht gesehen.
Ich habe sie gesehen. Deswegen musst du jetzt den Part übernehmen, so der Fragesteller, der jetzt gar nichts weiß.
Ja, also ich habe natürlich ein bisschen auf Twitter mitbekommen und Resonanz war auch solide Show. Dementsprechend bin ich mal gespannt. Es ist aber so ein Third-Party-Ding gewesen, ne? Also nicht zwangsweise Xbox-Games, sondern einfach nur Third-Party-Sachen, so ein Direct-Showcase, den auch Nintendo ab und an mal ganz gerne macht. Und dann haut mal raus, was gab es da für geile Games? Ein paar habe ich schon gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Frostpunk 2, Sinking City 2. Also das ist ein Nachfolger von relativ bekannteren Spielen, oder?
Ja, also es sind 14 Spiele angekündigt worden oder gezeigt worden. Ja. Davon einige Überraschungen, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte, wie zum Beispiel The Sinking City 2. Ich habe jetzt überhaupt nicht mitbekommen, dass da irgendwie ein Nachfolger kommt, aber
ich auch
ist jetzt halt angekündigt worden. Es wird extra Content zu Persona 3 Reload geben. Da ist irgendwie noch eine Bonus-Episode angekündigt worden.
Ist das?
Aber wohl nicht der Zusatzcontent ist, der bei Persona 3 FPS dabei war, okay, soweit ich das verstanden habe.
Okay, das wollte ich nur wissen. Ja, okay. Ja. Das ist natürlich weird, aber okay.
Ja, ich habe keine Ahnung. Aber da gab es halt auch ein paar Games, die ich zum ersten Mal gesehen habe und die auf mich einen richtig guten Eindruck gemacht haben, wie The First Berserker Kazan.
Ich wusste, dass du das sagst. Ich sehe es gerade hier und denke mir so, damit der Andi jetzt
gleich. Ich schaue mir mal im Hintergrund.
Es ist all,
redet mal drüber, ich schaue mir mal den Trailer an.
Ja, aber Moment mal, aber Andi, das ist ja schon ein Souls-Game, oder?
Ja, es
oder?
Ist ein Souls, aber ich habe irgendwie, irgendwas hat mich da gecatcht. Ich weiß nicht, ob es der Artstyle war, ob es dieses Manga-Anime-mäßige. Ich habe irgendwie teilweise gedacht, das sieht aus wie Neo in Anime-Look irgendwie so. Das Kampfsystem, ja, ich habe dann auch wahrscheinlich, also ich habe dann auch gedacht, ja, wird wahrscheinlich Souls-like, so wie ich das gesehen habe, aber irgendwie hat das Spiel was. Es hat bei mir einfach gezündet, sodass ich dann gesagt habe, jo, muss ich irgendwie haben oder zumindest mir mal angucken.
Dann ich finde es schade, dass die Umgebung, Entschuldigung, ganz kurz dazu, weil es ist halt, wie du sagst, es ist ein Souls-Game, Third-Person-Action-Rollenspiel. Und die gerade die Figur, die man selber spielt, ist halt so, sag mal, du siehst dann schon den Anime-Look, gerade die Haare und so.
Genau.
Aber alles drumherum, die Umgebungen sind halt sehr grau-braun, so Souls-mäßig. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie nicht diesen Anime-Look überall durchziehen. So.
Ja, wobei wir halt nur einen Sneak Peek natürlich gesehen haben. Ne? Du weißt ja nicht, was da noch kommen könnte. Aber ja, also der Kontrast war halt sehr, sehr stark, ne? Zwischen der Umgebung und eben den Figuren. Dann ist
sieht Final geil Fantasy aus, ich gucke gerade den Trailer. Sieht auf jeden Fall cool aus.
Ne? Sieht gut aus, ne? Genau, dann ist Final Fantasy 14 angekündigt worden für die Xbox.
Aber das ist schon länger angekündigt, das wusste man schon.
Genau, unter anderem aber auch die Stalker Original Trilogy.
Ja, das habe ich auch
Xbox und PS5, was ich auch das ganz cool finde. Super. Ich mochte nehmen, oder ich kenne die Stalker-Spiele nicht, weil die halt PC-Spiele waren. Und ich halt absoluter Konsolenspieler bin, deshalb sind die komplett an mir vorbeigegangen. Und ich glaube, die sind gar nicht so teuer. Ich glaube, die ganze Trilogie kostet 19 Euro oder so.
Nee, jedes einzelne kostet 19.
Ach so, jedes einzelne.
Ja, ich habe die gestern schon im Store gesehen und ich dachte, das wäre schon
was. Jedes einzelne ist krass.
Ich meine, jedes einzelne so 14 bis 19 Euro im Jahr.
Okay, okay.
Ich meine, ich habe mal einen auf dem PC gespielt, ich weiß nicht mal welchen. Das sind ja quasi so die Vorläufer zu Metro und Metro ist ja schon ziemlich geil. Und die Stalker-Spiele haben ja wirklich einen legendären Ruf.
Ich mochte die irgendwie nicht, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie nie so, ich weiß auch nicht, Metro hatte so ein bisschen so dieses, das mit der Metro halt eben und bei Stalker, ich weiß nicht, kam ich nie rein. So, ich hab's versucht mit dem ersten, aber da schon relativ schnell aufgehört. Ist einfach für mich nicht sexy, das Ding.
Keine Ahnung. Ja, ich find's schon interessant. Ich hoffe irgendwie vielleicht noch eine kleine physische Version als von Unlimited oder so ran, als Dreierpack, das wäre schon sehr cool. Naja. Coole Ankündigung auf jeden Fall.
Begonnen hat das die Showcase mit Unknown 9 Awakening. Das war irgendwie seltsam. Also ich habe das gesehen und ich wusste nicht so wirklich, was das Spiel von mir will. Ich weiß nicht, wie du es aufgefasst hast, Matthias. Also
ich fand es tatsächlich sehr interessant. Ich bin genau wie du, weil das Kampfsystem, was man im Trailer etwas hinten sieht, man denkt, es ist ein Third-Person-Action-Brawler. Aber wenn du hinten mal so das Kampfsystem siehst, dann ist es, glaube ich, so ein bisschen rundenbasierte Taktik mit Fähigkeiten und so weiter und du kannst dir Zeit anhalten und sowas. Und irgendwie, ich finde das schon irgendwie interessant. Also irgendwie spricht mich das an, weil man einfach nicht so richtig das ertasten kann. Und das finde ich sehr spannend.
Ich sehe auch gerade den Trailer. Ja, es wirkt so ein bisschen wie eine Mischung aus, keine Ahnung, Prince of Persia, Assassin's Creed, A Plague Tale.
Ja, weißt das du? Hat irgendwie von allem was, genau.
Aber dann halt aus Indien gefühlt, ne?
Anfangs dachte ich, dass das zum Beispiel Assassin's Creed Red ist, irgendwie so ein Preview davon oder sowas. Aber nee, war es dann auch nicht.
Nö, sieht auf jeden Fall interessant aus. Das ist ein schönes, kleineres, vielleicht Double-A-mäßig. Obwohl, hier sehe ich gerade diese Taktikkomponente, von der du geredet hast.
Ja.
Ah, ist das ein Multiplayer? Das sind ja auch ganz viele andere Charaktere.
Ja, wie gesagt,
ich glaube, so eine Party haben wir es vielleicht.
Ist das noch nicht so schlüssig, was das Spiel sein will? Also zumindest auf mich
ja, aber wirkt das so. Auf der anderen Seite schön, dass man nicht alles im Trailer sieht. Es macht ein bisschen, es ist intriguing. Also nicht verkehrt gemacht, der Trailer. Man will wissen, was ist es. Das ist schon mal ganz gut für den ersten Trailer.
Genau. Dann gab es halt so ein paar kleinere Spiele. Zumindest hatte ich den Anschein, dass das so kleinere Games sind, wie zum Beispiel The Altars oder Creatures of Ava oder Ava, dann Sleight of Hand oder Tales of Kenzara, Sau, dieses EA Original. Das waren so, auf mich haben die so Indie-Game-Eindrücke gehabt, wo zumindest Altars, Sleight of Hand und Tales of Kenzara sehr spaßig aussahen. Dieses Creature of Ava, das war irgendwie nichts für mich. Das fand ich irgendwie ziemlich lahm.
Ist nicht so. Also ich muss sagen, dass The Altars ist tatsächlich mein kleines Highlight, weil das ist von den Frostpunk-Machern und wie heißt das andere nochmal? This War of Mine. Und The Altars, das ist so ein bisschen Moon, falls ihr den Film kennt, in spielerischer Form. Dass du du bist eine Person auf so einem Planeten, hast so ein riesengroßes, eine Base. Und da musst du deine eigenen Klone errichten. Und jeder Klon bist du, aber mit einzelnen Fähigkeiten von dir. Und die haben auch eigenen Willen und eigene Persönlichkeit. Und die können sich streiten. Die müssen zusammenarbeiten. Und um da rauszukommen aus dem ganzen Ding, von diesem Planeten, musst du die Gegend erkunden und dann in der Base so ein bisschen das machen. Das ist so ist halt alles so ein Third-Person-Look. Also auch jetzt kein Frostpunk hier Aufbausimulation, sondern schon mit einer steuerbaren Figur. Aber irgendwie finde ich den Stil halt geil. Gerade der Planet, der sieht so geil aus.
Der Planet sieht echt geil aus. Ich gucke den Trailer gerade. Bisschen Taktikaufbau scheint aber auch dabei zu sein. Die Base hier von der Seite, ne, diese komische runde Base, sieht auf jeden Fall auch sehr spannend aus, muss man ganz ehrlich sagen.
Und was sagst du zu dem nächsten Gameplay-Trailer von Kunitsugami, dem Spiel von Capcom?
Das hat mich verloren mit den Tower Defense Elementen. Ich hasse Tower Defense in Spielen. Und als ich das gesehen habe, war ich raus. Obwohl es grafisch wirklich geil aussieht. Aber ja,
ist das, sehe ich das auch. Ist das das Spiel, was wir vor einiger Zeit auf einer Direct oder sonst wo gesehen haben, wo gesagt haben, dass es Onimusha wäre?
Richtig, genau.
Ja.
Super farbenfroh, total magisch und so, aber das hat halt so eine Komponente, dass du es ist Day und Nighttime gibt und Daytime bedeutet, du musst deine Basis so schützen und die Leute verteilen und rekrutieren und an Nighttime musst du eben dann Tower Defense machen und da bin ich raus, das gefällt mir gar nicht. Ja, ne, aber das war es eigentlich schon. Dass es überhaupt einen zweiten Teil zu The Sinking City gibt, bin ich total überrascht, weil der erste Teil ist ja eigentlich mega gefloppt, soweit ich weiß.
Hast du den gespielt?
Nee, der war irgendwie so ein 60er-Titel oder so.
Na, ich glaube, der hat doch schon ein paar Fans, echt? Oder? Das ist doch so ein kleines Open-World-Detektiv-Horrorspiel, Cthulhu-thematisch, ne?
Ja, genau.
Ja, eigentlich schon meins.
Aber ja, eben, deswegen war ich. Und ich meine, irgendjemand hat das doch von meinen Freunden gespielt und der sagte, das wäre nicht verkehrt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war, aber
71 hat das.
Ja, was mich aber jetzt bei dieser Showcase nochmal überrascht hat, bevor wir es jetzt übersehen, ist ein Spiel, was ich so zuletzt auf der Wii gesehen habe, in so einem Shovelware-Turm, nämlich Monster Truck Showdown.
Das muss ich mir angucken.
Das ist so ein Monster Ding, das gab es damals auf der Wii in dieser Software-Pyramide und jetzt bringen die einfach so ein Ding auf die Xbox. Ich weiß nicht, wie da der Hintergrund ist, ob diese Monster-Truck-Thematik in den USA immer noch so groß ist wie damals, ich weiß es nicht. Aber ich habe schon geschmunzelt, als ich den Trailer gesehen habe.
Monster Trucks Showdown, wie heißt das Spiel?
Monster Jam, sorry, Monster Jam Showdown.
Ach, Monster Jam, Monster Jam gibt es aber hunderte von Teile. Also das ist ja eine alte, da gibt es alle zwei Jahre einen neuen Teil.
Echt?
Ja, dann, ich habe sogar mal einen aus Versehen platiniert. Den habe ich nur 2 Stunden gespielt.
Aus Versehen.
Aus Versehen. Doch, da gibt's ganz, ganz viele. Monster Jam Crush It und muss mal bei Google oder bei Amazon gucken. Da gibt's echt alle 2-3 Jahre einen Monster Jam Titel. Die sind gar nicht so kacke. Wie gesagt, sonst hätte ich das nicht gespielt. Wenn man da, glaube ich, drauf steht, dann kann man das durchaus machen auf Monster Trucks oder so. Deswegen, ja, Monster Jam Showdown, es gibt ein neues, sehr schön.
Aber ja, das war die, ich wollte schon fast sagen Partner Direct, aber eben das Partner Preview.
Aber ich finde es irgendwie cool, dass jetzt auch von Xbox das eine oder andere jetzt so gezeigt wird oder sowas aufgebaut wird, weil die Direct an sich, also so wie sie es präsentiert haben, das ist ja auch zwischenzeitlich, das fand ich ganz cool, dass sie zwischendurch mal so, so die letzten 5 Spiele, die wir gezeigt haben, nochmal ganz kurz Überblick, also das hat einen Release-Termin bekommen, das kommt raus, also das ist so ein kleinen, das finde ich gut aufgebaut, also ich fand die auch ganz, ganz schön gemacht, halbe Stunde, mehr brauchst du nicht.
Genau, was ich halt gut fand, dass die Zusatz-Content wie so Entwickler-Interviews und so weiter nicht in die Direct eingebaut haben, was das einfach aufgebläht hätte, die haben einfach nur einen Hinweis platziert, hey, da ist ein Entwickler-Interview auf Xbox Wire, schau vorbei, wenn du Interesse hast, Punkt.
Das ist geil.
Ja, richtig geil.
Was ich auch noch gerade hier sehe, wo ich die ganzen Trailer mir angucke, es wurde ja endlich Valiant Hearts Coming Home, das ja nach 2 Jahren Netflix-Exklusivität dahin fristete, nun auch für die modernen Konsolen Xbox und PlayStation angekündigt, ne? Oder veröffentlicht sogar. Mhm. Den ersten Teil fand ich so mega, den muss ich unbedingt zocken, den zweiten.
Ja, das ist genauso wie Oxenfree 2, ist das nicht mittlerweile auch auf die Konsolen?
Ja, das war letztes Jahr schon, ist auch mega untergegangen. Ne? Ich fand den ersten total auch großartig, stimmt. Gibt's Oxenfree 2 schon?
Ja, tatsächlich. Ich habe es über Netflix auf dem Smartphone gestartet, aber ich gedacht, nee, das ist für mich so ein Story, atmosphärisches Story-Game, das kann ich nicht da irgendwie auf dem Smartphone spielen. Ja. Aber ein kleiner Hinweis, noch ein Service-Tweet, wollte ich schon sagen, Service-Tweet von mir. Wenn ihr die Gelegenheit habt, spielt As Dusk Fall, jetzt auch für die PlayStation 5, verfügbar, tut euch den Gefallen und dann dankt mir später.
Ja, da hole ich mir die physische Version und werde das zocken.
Und ich sprich das Stil halt überhaupt nicht an.
Da lasse ich mich drauf ein. Dieses wenn Matthias Stop sagt, Motion, das ist gut.
Naja. Dann, worüber können wir noch sprechen? Jetzt müssten wir eigentlich schon so ein bisschen zum Thema, entweder machen wir einen Kunibert noch dazwischen und dann über Final Fantasy.
Was habt ihr? Genau.
Was wollt ihr zuerst? Kunibert. Erst Final Fantasy oder erst Kunibert?
Ja, ich würde sagen erstmal Kunibert.
Okay, heute habe ich den Kunibert gemacht. Also für die, die es noch nicht wissen, wir haben so ein kleines Format eingebaut. Haben wir einen Jingle? Ich spiele ihn jetzt ein. Oder singen.
Du Schwein.
Wo ich jetzt thematisch 5 Spiele nenne, die an ein Thema gebunden sind, die die anderen beiden aber nicht wissen und platzieren müssen. Und das ohne vorher ja die anderen Titel zu hören, ne? So wie man das halt von den ganzen Social Medias kennt, da passiert das ja ganz oft, wo man sich dann irgendwie entscheiden müssen. Mhm. Ich hoffe, das ist verständlich. Und das heutige Thema ist Spiele mit Namen im Namen. Also von Personen, weißt du? So wie Madden 2024. Mhm. Okay. Okay, fangen wir an. Wo wollt ihr es hin platzieren? Das sind Platz 1 und 5. Peter Jacksons King Kong. The Video Game, The Movie, wie auch immer.
Ich fand es ja ganz gut eigentlich, aber es war jetzt auch kein absolutes Meisterwerk. Also ich persönlich, was sagst du?
Also wenn wir das mit anderen Lizenzspielen vergleichen, war es schon ganz gut. Ich würde sagen Mittelfeld irgendwo, oder?
Ja, 3 hätte ich jetzt auch gesagt.
Ja, komm, 3.
Weil das 3? Ist kein, das ist eine gute 3 eigentlich, würde ich sagen.
Okay, auf die 3. Als nächstes habe ich Sid Meier's Civilization 5.
Oh. Keine Aktien drin in Civilization.
Ich bin kein Aufbaustratege, ich habe es nie gespielt.
Ich auch gar nicht. Also, also
auf die 1?
Viele. Nee, es muss jetzt einfach wohl oder übel, weil wir es einfach beide.
Ich habe extra den 5er genommen, weil es der beste der Serie ist. Für viele.
Echt? Ist es so?
Für viele ist, glaube ich, der 5er der beste.
Ich kenne nur von Teil 4 den wahnsinnig tollen Intro-Song.
Ja, den kenne ich. Ja, stimmt, den kenne ich
gab's auch. Gab es damals auf der Xbox 360 PS3, ne?
Ja, Revolution hieß es.
Revolution hast du gespielt. Der soll ja auch richtig gut sein für eine Konsolenversion. Also der soll richtig, richtig Spaß machen. Aber nee, keine Ahnung, ich müsste das jetzt wirklich einfach fünf.
Okay. Oh, da macht ihr euch Freunde. Okay, weiter geht's mit American Magies Alice Madness Returns.
Oh, das fand ich großartig. Das habe ich zweimal durchgespielt sogar.
Oh, echt? Ja, ich habe es einmal durchgespielt.
Super gutes Spiel, tolle Atmosphäre und definitiv vor King Kong für mich. Von mir aus auf die 2.
Ja, es wäre für mich auch vor King Kong. Ja, ich würde auch 2 sagen, weil ich weiß nicht, was auf 1 kommt, aber es wäre für mich eine 2, ja.
2?
Bin ich dabei.
Okay. Packen wir auf die 2 und jetzt Clive Barker's Jericho.
Können wir das mit Civilization noch tauschen?
Alter Schwede. Warst du, ich habe das auch gespielt, aber ich habe das schon echt komplett vergessen.
Das habe ich vor kurzem noch gespielt.
Und? Ich habe es schon ewig nicht mehr gespielt. Ist es
ganz,
so schlecht?
Ganz schlimm. Also das Problem ist, es fängt ja recht geil an. Es hat eine coole Atmosphäre, ne? Cliff Barker, Horrorelemente und so weiter. Aber je weiter du spielst, umso abgestumpfter und dummer wird es. Und es ist echt nicht gut. Aber dann haben wir halt nur die 4 jetzt gerade.
Ja, das passt auch, glaube ich, irgendwie. Kennt ihr Clive Barker's Undying?
Ja, das habe ich gespielt damals auf PC sogar.
Das fand ich ganz cool, aber Clive Barker's Jericho, nein. Das voll vergessen, weiß ich nichts von.
Also auf 4. Die 4? Okay.
Ja, das wäre so ein Spiel auch für dein neues Format, Matthias.
Das glaube ich, das packe ich mal aus.
Okay. Tony Hawk, American Wasteland. Ich wollte es nicht so leicht machen und 1 oder 2 raushauen.
Aber American Wasteland fand ich, kein Tony Hawk Spiel außer die mit der extra Peripherie. Keiner Tony Hawk Spiel, ja, das scheiße, stimmt. Oder? Das also stimmt, obwohl American Wasteland, die waren ja nicht schlecht, das waren ja auch noch gute Spiele. Aber bin ich, ja.
Eure 1, Gratulation.
Ja. Bist du zufrieden, Andi?
Ich bin kein Pro-Skater. Ich habe Tony Hawk nie so wirklich gespielt. Also, ich bin da schmerzfrei.
Ja, es ist okay.
Habe ich euch endlich mal gekriegt.
Ja,
das stimmt.
Vor allem, letztes Mal habe ich meine Super Nintendo Top 10 gemacht und habe ich einen Kommentar bekommen, wie kann man eine Liste machen mit Sportspielen?
Weil die geil sind. Also International Super, das ist das Soccer Deluxe, hätte ich auch in meine Top 10 gewählt. Das ist mega.
Ja, das war super gut.
Hätte sogar noch Super Soccer mit reingenommen und Super Tennis.
Soccer Shotout war richtig geil. War von Capcom damals auf dem.
Habt ihr keine Liebe für NBA Jam?
Oder? Oh ja, die NBA Jam ist. Ich habe aber eher NBA Live 95 und 96 habe ich durchgesuchtet bis zum geht nicht mehr. Ey. Huiuiui.
Die gute Street-Reihe, die fand ich auch mal geil. NBA Street und NFL Street und sowas, das war eine gute Sache.
Es gab auf dem Super Nintendo, jetzt mal ein bisschen Trivia, es gab auf dem Super Nintendo ein Baseball-Spiel, das ist von Rare entwickelt worden. Und das war optisch mega geil und sah schon so ein bisschen nach PlayStation aus.
Echt?
Mhm. Ken Griffey irgendwas auf dem SNES.
Ken Griffey, den kennt man ja noch. Das war dieser alte
Baseball-Dude. Das war so die Zeit, wo Nintendo ja noch eigene Sportspiele hatte. Ne? Kennt ihr noch sowas wie NBA Courtside und Excitebike 64 und sowas?
Ja, den kenn ich auch, ja. Aber da war auch jedes Sportspiel hatte irgendwie so eine Persönlichkeit vorweg. Ich hatte für Super Nintendo damals Cal Ripken Jr. Baseball oder so. Den haben wir auf dem Flohmarkt gekauft.
Mike Tyson Boxing gab's damals.
Ja, und so eine Sache, ne? Brian Palmer Golf und sowas. Ey. Ja, Matt Hoffman, genau. Was ist mit den ganzen Leuten passiert?
Aber ich habe das Gefühl, also es gab aber schon mal nochmal den Versuch von diesem Trendsport mit einem Gesicht und zwar zu 360-Zeiten. Sean White. Was ist mit dem Dude passiert?
Ich glaube, der rasiert immer noch in der Szene. Der ist noch richtig gut. Ey.
Ich wollte gerade tatsächlich sagen, so ich glaube, den gab's gar nicht. War so eine Werbefigur wie Marcel Davis, der gar nicht bei 1&1 gearbeitet
hat. Was? Den gibt's nicht? Nein. Wie ist nochmal der Sony-Präsident, den sie immer vorgeschickt haben, den lustigen?
Ich weiß, wie du meinst, aber ich weiß ja den
Major Nelson. Nee, das war Xbox.
Das ist der Xbox.
Das war Xbox.
Jim, wie hieß der Jim irgendwie?
Reggie.
Nein.
Cool. Geil. Kunibert ist ein cooles Format. Das macht immer wieder Spaß.
Nächstes Mal ist Andi dran.
Genau, nächstes Mal ist Andi dran. Dann müssen wir jetzt über das Spiel sprechen, über das, das wir einfach in den letzten Tagen am häufigsten gespielt haben. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Wir haben alle Final Fantasy VII Rebirth gezockt, oder?
Ja, ein bisschen habe ich gezockt.
Sollen wir mal kurz erstmal einen Status quo geben, wie lange habt ihr schon gespielt oder in welches Kapitel seid ihr gerade vorgedrungen?
Ich habe 6 Stunden gespielt, ich bin noch sehr am Anfang.
Okay, ich hätte gedacht, du schon rein aus.
Ja, es ging leider nicht.
Ich bin Kapitel 7 und habe 16 Stunden, glaube ich, gespielt. 16, 17 nice. Stunden.
Ich bin Kapitel 5 gerade rein und habe 12 Stunden gespielt. Wobei ich auch sagen muss, dass in Kapitel 2 und Kapitel 4, das sind die Kapitel mit den gesonderten Open Areas, sag ich mal, also wo du dann auch schon wirklich so Open World-mäßig rumlaufen kannst.
Ah, das ist doch ja gar nicht mehr so.
Bitte?
Ich dachte, das ist ab Kapitel 2 einfach komplett dann nur noch Open World.
Nee. Du hast okay. Dann wirklich so...
Also das Kapitel, ist aber schön. Das ist gutes Pacing, dass du ein bisschen mal wieder dann runterkommst und wieder ein Stringenter wird.
Genau, finde ich auch cool. Und ich habe da auch bisher wirklich alles gemacht.
Ja, das muss ich auch sagen. Ich gammel da gerade echt in der Open World auch. Ich laufe die einfach nur ab und mache da irgendwie alles, was ich Bock drauf habe. Also...
Tatsächlich. Wollen wir, im Grunde genommen wissen wir ja alle, worum es geht. Ne? Wir haben ja quasi das Original schon da.
Die Frage ist, bleibt es so, wie es das Original ist, oder ändert sich das viel? Deswegen ja. So viel Spoilern ist halt...
Ja, für mich ist das halt komplett Neuland. Ne? Ich kenne das Original ja nicht.
Dann sollten wir uns mal ganz dezent hier nochmal irgendwie...
Nur mal so, also ich kenne es gar nicht, das Original. Ich weiß natürlich so, die Rahmenhandlung, die kennt man, die hat man ja irgendwie immer mal wieder mitbekommen. Allein aus zig YouTube-Videos, wenn es um die geilsten Spiele aller Zeiten geht oder so, taucht das Spiel ja immer wieder auf. Aber ich habe es halt selber nie wirklich gespielt. Ich weiß, dass ich es damals auf der PS1 gezockt habe und ich weiß, dass ich auch Midgar rauskam auf der PS1.
Ja.
Und dann war Schluss. Dann habe ich es nicht mehr gespielt.
Und dann geht's ja jetzt los.
Genau. Was ich aber gespielt habe, ist eben Crisis Core. Und da habe ich halt ganz viele Fragezeichen gerade noch, Remake betrifft. Aber bei mir ist es halt so, mir fehlt halt diese komplette Nostalgie für Final Fantasy VII. Das heißt, ich spiele das Remake mit neuen Augen sozusagen. Und ich muss zugeben, dass ich es nur okay finde bisher.
Okay. Wenn dann die Nostalgie kann man das vielleicht nachvollziehen.
Ich kann es tatsächlich etwas, ist das, liegt das, also woran kannst du das festmachen? Ist es so ein bisschen, dass die Charaktere nichts geben oder die Orte oder ist es vielleicht sogar eher so die Open World oder sowas?
Es ist tatsächlich ein Gemisch aus vielen kleinen Aspekten, die ich so ein bisschen seltsam gewählt finde von Square Enix. Zum einen mag ich persönlich diesen Kontrast nicht zwischen der recht seriösen Story, die ja schon sehr viele dunkle Seiten hat. Da geht es ja um Verrat, um Mord, um Rache und so weiter. Und dann eben diesen ganz, ganz vielen Slapstick-Einlagen, die das Spiel hat.
Ja, aber das ist doch typisch japanisch. Also das ist doch nicht jedes japanische Spiel ist doch so.
Ja, aber irgendwie finde ich, passt es bei Final Fantasy VII nicht so richtig in dieses Grundgerüst. Ich weiß nicht, irgendwie stört mich das da extrem. Okay. Vielleicht liegt es an dem relativ erwachsenen Grafikstil. Vielleicht wäre es nochmal anders, wenn es jetzt so ein Tales of in Anime-Grafik wäre oder so. Ich weiß es nicht. Irgendwie stört mich das da. Und ich finde leider die Charaktere relativ schlecht geschrieben. Ich weiß nicht, ob es im Original genauso ist, aber die Dialoge zum Beispiel, die finde ich teilweise fürchterlich. Das sind okay. So One-Liner, die da gedroppt werden, ohne jegliche ohne jeglichen Charakter dahinter. Ich weiß nicht, Cloud finde ich super einseitig. Aktuell noch. Ich weiß nicht, ob sich das ändert. Keine Ahnung, ob das bewusst so gewählt ist. Ich kenne es ja nicht. Ich weiß nicht, was da noch passiert. Ne? Aber aktuell finde ich es okay. Man kann es spielen. Ich bin gespannt, was da noch kommt. Man kann es spielen. Aber es ist jetzt nicht so das Hype-Spiel, was ich jetzt irgendwie feiern würde, weil ich wahrscheinlich einfach diesen Bezug dazu nicht habe, wie viele andere.
Ist dann wahrscheinlich auch immer schwer, da so reinzukommen.
Ich finde aber, also für mich als riesengroßen Fan des Originals, der auch das Original eigentlich fast in- und auswendig kennt,
ja.
Und vor allen Dingen die erste Hälfte, die habe ich, glaube ich, 100 Mal schon gespielt,
ja.
Ist es natürlich total geil, wenn du da die Details kennst,
glaub
aber auch
dir.
Total spannend, wenn du dann merkst, ah, okay, hier haben sie ein bisschen anderen Weg gewählt. Mhm. Die haben Charaktere, die beispielsweise im Original optional sind, wie Yuffie.
Ja.
Oder die haben sie halt wirklich wunderbar in diese Geschichte eingewoben, ohne damit, ja, ohne das irgendwie so mit der Brechstange zu machen. So, ich finde einfach solche Sachen, gerade auch, dass sie eben sagen, okay, wisst ihr was, ihr kennt alle die Geschichte, ihr habt sie 100 Mal erlebt in den letzten 30 Jahren, wir machen das aber jetzt ein bisschen anders und verbauen da ganz viele Zeitsachen mit Zack zum Beispiel, der ja plötzlich dann auch da ist.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, das ist das, was mich am meisten reizt. Wie passt das alles mit Zack zusammen? Ne? Ja. Wie läuft das hinaus? Und das du gerade sagst, da stimme ich voll zu. Diese kleinen Änderungen, die sie jetzt machen, die reizen mich total. Man kennt das Original. Das ist eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, natürlich, ne? Und jetzt das so ein bisschen mit einem ganz anderen Twist bin ich schon sehr gespannt. Und es sind dann auch so viele Momente, wo ich mich jetzt schon drauf freue. Ich möchte die ganze Story mit Dain in Corell erleben und was da sonst noch alles später folgt, im Krater und, ach.
Ja, ich freue mich auch schon auf die einzelnen Szenen. Ich liebe ja den Cosmo Canyon, den mochte ich im Original total. Ich bin gespannt, wie das da alles aussehen wird. Es fühlt sich, das habe ich auch oft gelesen und das würde ich auch so halbwegs zustimmen, es fühlt sich manchmal schon etwas gestreckt an. Also da gibt's dann so eine Sequenz, die im Original eigentlich recht schnell erledigt ist und die hat auch keine Bedeutung auch so ein bisschen für die Geschichte, aber da wird dann trotzdem nochmal so, hier wird das nochmal ausgebaut, da musst du doch nochmal eine Mission machen und dann werden die attackiert, was auch immer. Habe ich jetzt aber persönlich auch nichts dagegen. Grundsätzlich muss ich auch immer sagen, es gibt Dinge, die verzeihe ich dem Spiel irgendwie einfach auch. Was ich auf jeden Fall dem Spiel auch verzeihe, ist, und das finde ich auch, also es ist kein tiefgründiges Rollenspiel. Also wenn du jetzt wirklich sagst, okay, ich möchte ein RPG mit ganz vielen Möglichkeiten und den Materias und sowas alles zu verbinden, ich finde schon, dass es etwas, dass es schön aussieht, dass das geil klingt, gute Atmosphäre hat, aber jetzt kein ausgewogen, krasses, tiefes Kampfsystem bietet oder sowas. Und gerade daran stören sich so viele, dass es einfach so sich so wunderbar wegspielt, weil das eben nicht so knifflig oder herausfordernd ist. Zumindest habe ich das mitbekommen. Okay. Habe ich aber auch nichts dagegen.
Ja, aber ich finde es einfach geil. Das war aber ja schon ein kleiner Reiz im Original, muss man sagen. Also Materia so zusammenzusetzen, dass da einfach krasse Sachen passieren. Weißt du?
Ist das in dem Remake und im Rebirth tatsächlich auch so, dass man da wirklich so ein paar Sachen...
Ja, kann man das? Frage ich dich. Aber das konnte man im Original, da konnte man ja richtig wilde Materia-Sachen machen, die richtig kranke Sachen gemacht haben. Life Leech mit Ritter auf Runde oder so ein Scheiß und Vierfachschlag, weißt du, so von so einem richtigen absurden Kram. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt auch noch kann oder ob das gestreamlined wurde und das Ganze jetzt mehr ein Erlebnis ist als eine Herausforderung, weißt du?
Ja, ich habe da, wie gesagt, für mich ist das nicht so wichtig. Ich brauche einfach so die Erfahrung, die Charaktere, die Musik. Oh, die Musik ist wirklich so wunderschön, wenn ich in der Open World gibt's ja diese, ich weiß nicht, Weltenereignisse, wo du dann so Kristalle scannst. Und wenn du dann schon in die Nähe kommst, dann fängt dieses Prelude so ganz langsam an. Ich schwör's dir, da bleib ich erstmal stehen, weil ich das erstmal hören muss. ganz, ganz viele so Momente. Es ist einfach toll. Aber über die Open World muss man schon sprechen. Also das ist eine Sache, da kann ich irgendwie, ich habe es auf Twitter schon gesagt, ich kann es nicht verstehen, dass man hier ein Auge zudrückt, aber auf der anderen Seite ein Ubisoft-Spiel permanent dafür basht.
Die Türme.
Eben so die Türme, die Aktivitäten, so dieses, weil guck mal, die Open World ist ja an sich, sie ist ja klein und du kannst sie gerade mit dem Chocobo relativ schnell bereisen. So. Aber es ist ja nicht so, dass du überall so Details hast, wie bei einem Tears of the Kingdom oder bei einem Elden Ring oder so, weil das alles so selbstbestimmt ist. Es ist schon echt ein Ablaufen. Ein Ablaufen von leeren Welten, wo nichts ist. Aber wenn du dann weißt, okay, da vorne habe ich jetzt eine Aktivität, wie zum Beispiel irgendwelche Monster jagen, dann rennst du schnell dahin. Also du machst das nicht, weil du jetzt da was Tolles Besonderes Neues siehst. Teilweise werden auch Sachen erst aktiviert, wenn du überhaupt erst den Turm aktiviert hast. So, dann ist da plötzlich dann was zu machen. Sonst ist dann nur Leere. Mhm. Das ist einfach, finde ich, schon eine sehr lazy Art von Open World. Und das muss man halt auch sagen. Dann kann das für mich auch, ich mache das gerne, ne, weil ich das Spiel mag, aber für mich ist das so ein kleiner Knackpunkt, wo ich sage, warum dann die 93? Come on, wenn das so ein großer Bestandteil des Spiels teilweise ist, ich habe jetzt schon 2 Kapitel gehabt, die so waren, dann ist das doch auch nicht irgendwie, dann kann man das nicht einfach so ignorieren, weißt du?
Ich habe das im ersten Kapitel gemacht auch. Also ich habe alles in diesen Graslanden, habe ich alle Missionen erledigt, habe alle Türme gemacht und auch diese ganzen Kristalle gesucht und alles. Und dann habe ich halt gemerkt, das bringt dir halt gar nichts. Ja, du kriegst für den Esper-Kampf kriegst du so ein paar Perks, dass der halt nicht mehr so schwer ist. Aber grundsätzlich gibt dir halt diese ganze Side-Activity halt nichts. Und dann habe ich es nicht mehr gemacht. Und aktuell folge ich nur noch der Story und fühle mich dabei ganz gut.
Okay, ja. Ja, ich kann das ja noch gar nicht sagen, warum, also so weit bin ich denn da doch nicht, dass ich dachte, das wäre die ganze Zeit jetzt Open World oder so. Aber Matthias hat natürlich recht, ne? Wenn du das bei dem einen immer kritisierst, kann man das beim anderen nicht durchwinken.
Richtig.
Tja, muss man halt wissen. Sonst macht man halt das, was der Andi macht und einfach nur ignoriert es und läuft durch.
Also bei dem Turm, bei dem ersten Turm dachte ich mir schon, oh Gott, sie ziehen das Ubisoft-Ding durch.
Ja, ich weiß nicht, ja, was da noch folgt, warum das eine 93 ist. Es muss ja der Narrativ nochmal richtig abgehen, wie auch immer. Ich bin gespannt.
Wie gesagt, also das ist ja auch nur, guck mal, das ist jetzt Kapitel 2 und Kapitel 4 waren jetzt so. Ich bin jetzt in Kapitel 5 und ich bin mir sicher, dass wird nochmal sowas kommen. Also immer da, wenn es ein bisschen so ländliches Gebiet ist, wird es wahrscheinlich sowas sein. Mhm. Und dann kannst du dich entscheiden, machst du das oder machst du das nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel das schon gemacht, auch auf dem Grund, weil ich diese Esper haben wollte, und die kannst du ja nur bekommen, wenn du für Chadley diese Kampfsimulation machst, und wenn du die erstmal ein bisschen schwächst, dann hast du es auch leichter. Dafür habe ich es gemacht, weil ich wusste, okay, irgendwas kriege ich dafür, aber ob ich das jetzt dauerhaft so machen werde, weiß ich nicht so. Ne? Es gibt manchmal so Quatschmissionen, was Andi gesagt hat auch so, ne? Da ist viel Quatsch dabei, das stimmt auch. Ne? Es gibt zum Beispiel wieder Fort Condor, und ich habe es schon im Original gehasst. Und hasse es jetzt auch noch mal mehr. Ich kann das mit nichts anfangen. Aber was ich zum Beispiel wiederum total feier, ist Queen's Blood.
Ja, das ist ganz witzig.
Das finde ich total geil.
Ja, das finde ich auch ganz cool. Das macht echt Spaß. Das ist Final Fantasy 7. Lass uns mal in 2 Wochen gucken. Dann sind wir vielleicht schon durch. Dann können wir noch mal ein finales Urteil abgeben, ne?
Ja, also ich
habt ihr noch was,
weiß was anderes nur, dass es halt 14 Kapitel gibt. Ne? Das heißt, also ich bin jetzt 12? Bei Kapitel 7 bin ich. Das heißt, ich bin
so ungefähr
bei der Hälfte durch. Und ja, wenn da jetzt noch irgendwie 10, 15 Stunden dazukommen und ich kriege ein storylastiges Final Fantasy, was ich mit 30 Stunden beenden kann, ohne diese ganzen Nebenaktivitäten zu machen, die ja zum Glück optional sind, dann bin ich da voll fein mit.
Schön. Habt ihr noch was anderes gespielt?
Banishers habe ich durchgespielt jetzt auf der PS5.
Oh, sag mal nochmal, du fandest das ja sehr gut. Hat das durchgehalten?
Der erste Eindruck war super. Danach, also ich habe es durchgespielt. Ich fand es gut, also von einem sehr gut ist dann ein gut geworden, weil es schon ein paar Ecken und Kanten hat. Also es ist ein rein rassiges Double-A-Spiel, es hat eine geile Story, geile Charaktere, es hat Schwächen im Gameplay, es hat ein paar Pacing-Probleme, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn du es für 30 Euro irgendwo siehst, ist das schon ein Spiel, was man sich mitnehmen kann.
Schön. Matthias, hast du noch was?
Bis auf Avatar habe ich nur halt Dantes Inferno gespielt, aber das war es auch schon. Aber da
hast du Avatar beendet mittlerweile?
Ich habe jetzt, glaube ich, so die letzten 2 Missionen noch gehabt. Und
aber dir gefällt es, habe ich gelesen.
Ja, ich finde es wirklich gut. Aber ich wusste auch so ein bisschen, es ist so ein bisschen die Erwartungshaltung. Ich wusste, was ich kriege, weil es halt ein Ubisoft Open World Spiel ist, war aber überrascht, dass sie sich halt eigene Gedanken gemacht haben, weil die Avatar-Welt, also Pandora und die Navi, das ist einfach wirklich. Es ist schön, es ist einfach ein wunderschönes Spiel, und sie machen sich halt einfach auch Gedanken, wie man die Welt nutzt, ne? Im Vergleich zu Final Fantasy VII Rebirth, wo du einfach nur durchläufst, ist es dort, da sind total viele Pflanzen, die einen können dich schneller machen, die einen können dich hochziehen, das machst du alles so intuitiv im Spiel, also während du rennst, und das gefällt mir. Hab ich das letzte Mal schon mal gesagt? Ich bin mir nicht mehr sicher. Habe ich letztes Mal schon mal über Avatar gesprochen? Ich weiß nicht.
Ich glaube nicht.
Egal. Jedenfalls, was ich ganz geil finde, ist so, Pandora ist so schön und so bunt und so lebendig. Wenn du dann, und natürlich hast du auch die Navi, die dann immer darüber reden, ne, die Rituale, diese Flugtiere, die sie kriegen und so. Ich mag das auch, vor allen Dingen Missionen, wo dann plötzlich so Musikstücke mit Vocals kommen, ne? Und da so, wie so dieser Anfangssong von Civilization 4, so musst du es vorstellen. Du bist gerade dabei, so dein Tier zu jagen. Es ist geil, das gefällt mir. Und wenn du dann so siehst, wie die Menschen an manchen Stellen im Spiel solche so Stationen aufgebaut haben und die ganze Flora und Fauna um das Ding herum kaputt ist und dreckig und verseucht, dann willst du das auch nicht, weil Pandora so schön ist, dass ich das wirklich gerne gemacht habe. Also es ist Ubisoft, aber irgendwie habe ich so den Eindruck, dass sie sich schon mal mehr Gedanken machen und von ihrer klassischen Ubisoft-Formel immer mehr weggehen. Es gibt keine Türme, so, du entdeckst die Karte nur nachdem, was du gelaufen hast und sowas. Du kannst auch den Entdeckermodus einschalten, dann hast du wirklich fast gar keine Anzeigen, aber dann wird es auch wirklich schwierig, sich da durchzumanövrieren, weil alles total verwildert ist und so. Trotzdem, also ja, ist kein Meisterwerk, definitiv nicht, weil die Dialoge und die Story sind echt Käse. Aber so, die Open World, die war echt, fand ich super, super schön.
Schön. Da siehst du mal, Ubisoft, falls ihr doch noch ein Sponsoring wollt, dann kommt, meldet
euch. Ich rette das hier.
Ich rette das. Ja, ich kann auch sagen, ich habe Granblue Fantasy Relink endlich durchgespielt, noch vor Final Fantasy VII. Und ich fand das echt großartig. Also die Bossfights in dem Spiel sind wirklich, wie Andi schon gesagt hat, alter Schwede, die sind wirklich hardcore. Also dieser in der Wüste gegen diesen Titan, ich habe mich fast wie in Shadow of the Colossus gefühlt. Das war der Hammer. Also es macht wirklich mega Bock, in dem Spiel zu kämpfen. Coole Story, richtig schön knackig, kurz auch. Also nach 16 Stunden war ich durch. Hat mir echt super Spaß gemacht. Ein richtig schöner Hidden Gem, möchte ich mal sagen. Granblue Fantasy Relink. Tolles Game.
Schön, 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 schön.
Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen?
Ich habe mir vielleicht mal ganz kurz, weil das auch so ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, das Spiel. Wir haben zuletzt über Like a Dragon 8, glaube ich, gesprochen. Ne? Matthias hat das ja gespielt. Und ich habe mir jetzt Like a Dragon Gaiden gekauft.
The Man Who Erased His Name.
Genau, das habe ich mir für die PS5 jetzt nochmal geholt. Und wenn jetzt Final Fantasy 7 irgendwann Geschichte ist, werde ich da mal reinschnuppern, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Spiel released wurde und drei Tage später hat kein Mensch mehr drüber gesprochen. Das ist irgendwie so vergessen worden und das ist ja zumindest in der heutigen Zeit ein bisschen untypisch für Yakuza, wo ja doch die Spieler eine sehr hohe Fanbase haben. Woran liegt das, dass das Spin-off, was ja nun mal Like a Dragon Gaiden ist, einfach so übergangen wurde? Liegt es daran, dass es hierzulande vielleicht nur digital erschienen und dann nur so.
War sicherlich ein Grund. Wurde.
Also ich habe mich das gefragt.
Auf jeden Fall ein Grund, sicherlich ein Grund. Ist das nicht aber auch eine direkte narrative, schließt das nicht an Teil 6 an?
Ja, voll gut, an Kiryu.
Ja, genau. Dementsprechend brauchst du aber auch 6 Teile Vorwissen, um da reinzukommen, weißt du, das ist natürlich ein großes Ausschlussverfahren für viele. Da kannst du nicht einfach so einsteigen und loszocken, ohne zu wissen, wer das überhaupt ist.
Ja gut,
weißt
der siebte du? War ja das da, Reboot quasi so ein bisschen.
Ja genau, ne? Und dementsprechend dazu dann nur digital, das ist schon, Und dann noch 2023, in der zweiten Jahreshälfte ist es, glaube ich, erschienen, wo die sowieso schon so vollgepackt war mit Blockbuster über Blockbuster. Also es wundert mich ehrlich gesagt nicht, dass es untergegangen ist. Und ja, Yakuza ist ein bisschen größer mittlerweile, aber halt auch immer noch nicht dieser Mainstream-AAA-Bereich, muss man ja auch mal sagen.
Ja, vor allem, die haben das halt in einem Jahr veröffentlicht, wo ja schon Yakuza Kenzan rausgekommen ist, ne, im Frühjahr. Und
Ishin, ja.
Oder Ishin war es, genau. Und zwei Monate vor Like a Dragon 8, also irgendwie war der Zeitpunkt echt nicht gut gewählt.
Nee. Ja, aber man, das Spiel ist auch mal, weiß ich, ein Fünftel so groß Richtig. Und so lang, weil es ja wirklich nur 15 Stunden geht. Und wenn ich mir Teil 8 jetzt angucke, da ist ja auch Kiryu dabei.
Ach so, echt? Krass. So,
der ist auch wieder dabei. Und der hat auch wieder so eine Story und ist ein bisschen anders als im Ding. Und ich dachte erstmal so, das ist wieder so ein, ne, weil es ist ja bei Like a Dragon grundsätzlich so, dass die alle Schauspieler irgendwie gecaptured sind, aber irgendwie andere Rollen spielen. Nein, das ist der richtige Kiryu. Und ich will wissen, wie kam das jetzt zu sich? Aber
vielleicht ist das genau das, vielleicht, was Gaiden erzählt.
The Man Who Erased His Name. So, das, glaub, das ist diese Geschichte, die mir jetzt die so quasi alles verbinden würde.
Aber da stellt man sich doch immer die Frage, wie machen das diese Yakuza-Studios, ne? Ob das vielleicht nicht einfach ein Teil von Teil 8 war, den sie ausgegliedert haben, den man hätte spielen
kann
können.
Kann sein.
Ne? Sozusagen.
Ja, das kann ich mir vorstellen, weil die machen wirklich so viele Spiele.
Sind Content-Kings, alle Japaner sind echt krass, ey. Die hauen immer raus.
Was sagt ihr denn, habt ihr jetzt so ein bisschen Bock auf Dragon's Dogma 2? das ja gerade krasse Previews erhält.
Ja, also viele sprechen ja von Game of All Time, also nicht nur GOTY-Anwärter, sondern so in einer Schiene mit Elden Ring und so weiter genannt.
Ja.
Ich muss dazu sagen, ich kam in den ersten nie rein. Ich habe dem Spiel 2 Anläufe gegeben. Einmal auf der Xbox 360, dann nochmal auf der, wo erschienst du mal, auf der PS4 und Xbox 3. One, glaube ich, noch.
Achso, ja.
Da gab es das ja auch nochmal. Und ich kam da nicht rein. Ich weiß nicht, was das Spiel an sich hat, aber irgendwie hat mich das in jedem Bereich abgestoßen. Ich fand es optisch hässlich, den ersten Teil. Ich fand es spielerisch auch nicht so geil und irgendwie gab es zig andere Spiele, die meine Aufmerksamkeit mehr haben wollten als das. Und deshalb werde ich Teil 2 wahrscheinlich auch nicht spielen.
Ja, also ich bin genau ähnlich. Ich habe den ersten auch auf der 360 gezockt, aber auch nur so ein paar Stunden. Dann war ich raus. Ich weiß nicht mehr genau, warum und wieso. Vielleicht habe ich das Prinzip des Spiels auch nicht gescheckt. Ich war jetzt nicht so krass interessiert dementsprechend auf den zweiten, aber die Previews sind wirklich herausragend. Denn wie du schon sagst, ich finde es natürlich auch ein bisschen übertrieben, wenn man nach 3 Stunden Anspielzeit von einem All-Time-Classic redet. Das ist schon, weiß ich nicht, was ist das für eine Meinung bitte? Ne? Das ist mir zu früh. Aber ich bin auf jeden Fall intrigued. Aber Day One, ich weiß nicht, ich glaube nicht, das kommt ja auch schon nächsten Monat, oder?
Ja, es kommt ziemlich früh jetzt.
Ja, weiß ich nicht. Aber Matthias, du hast den ersten geliebt, ne? Oder findest den relativ gut. Was sagst du denn?
Ja, ich gucke mir auch so ein bisschen gerade nebenbei Gameplay an und könnte gar nicht sagen, ob es jetzt Teil 1 oder Teil 2 ist, weil es sich sehr, sehr ähnelt, finde ich so, rein vom Design. Es ist gar nicht jetzt irgendwie so die Hochauflösung oder so. Es fühlt sich einfach an wie Dragon's Dogma und da muss man auch schon das mögen, weil die Entwickler schon sehr konservative Wege gehen. Also du hast keine Fast-Travel-Funktion. Und ich dachte mir jetzt, das werden sie doch sicherlich im zweiten Teil einbauen, weil die Leute so geschrien haben im ersten Teil. Nee, die bleiben dabei und gehen ihren Weg. Auch so die Art und Weise, wie du die Mission angehst. Das ist nicht so, dass du jetzt wirklich stark dahin gedeutet wirst, sondern das alles so ein bisschen selbst erarbeiten muss. Es nimmt halt irgendwie sehr eigene Wege an und du musst dann mit diesen Ecken und Kanten lieben. Das ist kein Mainstream-Produkt. Mhm. Also du wirst Skyrim-Spieler werden kotzen, weil es einfach anders ist. Vor allen Dingen, ich finde einfach diese Mischung geil, dass du vom Character-Design und auch so vom Kampfsystem, es fühlt sich japanisch an, ne? Es fühlt sich an wie so ein Fast-Paced Platinum-Spiel an. Vielleicht übertreibe ich jetzt da, aber gerade bei den Kämpfen, so, das fühlt sich geil an, das Schmack ist und so, und die geile, große Gegner, aber die Welt ist halt einfach, ne, Könige, Drachen, so richtige Mittelalter, High-Fantasy-Scheiße aus dem Westen, so, und das verbindet sich so komisch miteinander, und deswegen, das ist schon sehr cool, aber auch, wie bei euch, Day One wird's definitiv nicht, ich werde es mir ein bisschen später angucken, weil da muss man sich ein bisschen Zeit nehmen. Also das wird jetzt kein 20-30-Stunden-Spiel, sondern da musst du schon mit dem Doppelten rechnen.
Ja.
Ganz klar. Ja, mal gucken. Ja.
Außerdem,
bin überrascht, ehrlich gesagt, dass das so krass ankommt.
Außerdem kommen hier noch andere Spiele raus jetzt demnächst, die vielversprechend sind. Ne? Rise of the Ronin erscheint jetzt in diesem Monat. Auf der Switch gibt's ja das Prinzessin Peach-Spiel, was ja auch recht gut aussieht, muss man sagen. Da gibt's
morgen
einfach
wieder erscheint.
Spiele, die meine Aufmerksamkeit einfach mehr verdienen als jetzt Dragon's Dogma 2.
Ja, Unicorn Overlord von Atlas und Vanillaware kommt morgen. Das hat auch eine 90 auf Metacritic gekriegt.
Krass, echt.
Auch nicht uninteressant für uns JRPG-affinen Menschen, sag ich mal.
Ja, aber ist das nicht so, das ist doch so Taktik-RPG, ne?
Ja, aber so ein bisschen anders, so ein bisschen schneller und so. Ich habe da so ein bisschen ein bisschen geguckt und so. Also es ist ja nicht so ganz Taktik, es spielt sich schon ein bisschen offener mit den freilaufenden Figuren. Das ist was ganz Eigenes. Und es ist halt Vanillaware, ne? Die haben ja schon ihren geilen Style und ihren ganz eigenen Twist meistens. Es ist, aber erstmal ist jetzt meine Zeit geblockt für Final Fantasy VII. Das werde ich jetzt erstmal zocken und Helldivers 2.
Wir haben noch Fragen, soweit ich mich erinnern kann.
Yes.
Du hattest noch 2 Fragen.
Ja, der gute Philippe hat uns geschrieben bei Instagram und hat ein paar Fragen, die ich jetzt einfach mal so raushaue. Erstmal danke für die Fragen und für euer nettes Feedback, auch alle anderen, die ich vergessen habe. So, erstens, wenn ihr die Wahl hättet zwischen GTA 6 oder Naughty Dogs nächsten Game, ohne zu wissen, welches es ist, ja, was würdet ihr nehmen? Fragen. Also.
Da ist die Antwort leicht für mich, und zwar Naughty Dog. Ja. Ich habe zwar Bock auf ein neues GTA, weil einfach schon so lange her ist, aber ich bin nicht mehr der gleiche Gamer wie vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren, der mit Vice City oder San Andreas seine Zeit verschwendet, wollte ich schon sagen, aber es war eine geile Zeit. Trotzdem sehr viel Zeit drin versenkt hat, aber deswegen, ich nehme ein neues, storygetriebenes, geiles Naughty Dog-Spiel.
Dem schließe ich mich an. Ich war nie der GTA-Fan, von daher ist das für mich ein No-Brainer.
Dann habt viel Spaß mit Uncharted 1 Remastered.
Ja, bin ich dabei.
Nein, nein, ich bin natürlich bei euch. Ich wäre auch, glaube ich, Naughty Dogs nächstes Game, wäre ich auch. Das ist schon. Bei GTA 6 weiß man halt, was kommt, gefühlt. Ne, so, aber bei Naughty Dog ist halt alles möglich. Was, man hört ja immer wie von der Science-Fiction-IP, die sie da irgendwie entwickeln, ne? Das würde ich schon interessant finden. Okay, dann hat er noch eine Frage, und zwar, könnt ihr mir jeweils zwei Lizenzgames nennen, auf die ihr am meisten Bock hättet, plus an welchen bereits bestehenden Games sich das Lizenzgame orientieren soll? Also, keine Ahnung. Was hat er hier als Beispiele genannt? The Witcher 3, Skyrim, Open World Action Rollenspiel, Third Person, Insomniac Games oder CD Projekt. Verstehe ich nicht.
Ich verstehe die Frage jetzt
auch nicht. Einfach so zwei Lizenzspiele.
Ach so, ja, Lizenzspiele, welches Genre, Open World oder Story und welcher Entwickler es am besten entwickeln sollte. Also eine IP, so. Zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, Batman, dann das Genre, Open World, Action Adventure.
Was hatten wir denn noch nicht?
Und so halt, wer es entwickeln soll. Also, du musst ja nicht alles, aber...
Okay, ich hätte eine Idee.
Ja, okay.
Und zwar... hätte ich sehr gerne ein waschechtes, von mir aus auch Open-World-Turtles-Spiel. Also so, dass du wirklich vier Turtles hast mit vier verschiedenen Fähigkeiten. Vier Spieler Koop? Nein, das auf gar keinen Fall. Aber irgendwie so ein Spider-Man-like-Spiel, auch so ein bisschen, vielleicht von mir aus gestreamt light, von mir aus ein bisschen leichtfüßig, einfach mit guten Witz, guten Songs und so, aber Turtles, das fände ich geil. Oder muss das irgendwie schon etwas sein, was wir noch.
Und von wem entwickelt? Haben. Nee, du musst auch der Entwickler sein.
Entwickelt würde ich sagen, ungelogen. Ja. Ich nehme Rocksteady, damit sie es alle wieder zeigen können, dass sie eigentlich gute Leute sind.
Also Turtles und Rocksteady klickt bei mir sofort, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eine richtig geile Sache. Es ist geil. Ja. Das ist richtig cool. Andi, hast du was? Hast du
die Rocksteady haben doch gerade Dingsbums entwickelt, oder nicht?
Suicide Squad.
Ich weiß. Die müssen zeigen, dass die es eigentlich drauf haben.
Ich weiß ja nicht. Lizenz, ja, also ich persönlich würde ja ganz gerne ein richtig gutes Superman-Spiel haben, weil alle Superman-Spiele, die wir bisher haben, die sind scheiße, okay. Die sind Schrott. Es gibt kein einziges gutes Superman-Spiel, nenn mir eins, es gibt keins. Und das könnte natürlich oder würde sich anbieten, auch Open World zu sein. Bei Superman, klar, rumfliegen in Metropolis und so weiter mit den ganzen Kräften finde ich schon mega nice. Und prädestiniert dafür wäre ja Insomniac Games.
Ja. Okay, ich habe auch was. Es ist Breaking Bad. Und es ist eine Mischung aus Action-Adventure. Also größtenteils musst du mit Walter White so ein bisschen dein Leben leben und Missionen bestehen, aber halt alles so ein bisschen down to earth halt, wie in der Serie. Aber gleichzeitig gibt es auch so ein Strategieteil, so ein Managementteil, wo du dein Drogenbusiness führen musst. Ne? Und das musst du dann halt auch managen und eventuell dann, ja, das damit Geld machen. Ganze natürlich extrem storygetrieben, also richtig Naughty Dog-mäßige Zwischensequenzen, die das dann narrativ alles nochmal verbinden, diese beiden Elemente. Und entwickelt von Vanillaware.
Ich könnte mir das sehr gut vorstellen als Stardew Valley Spiel.
Ja, das muss aber grafisch schon bombastisch sein. Also Stardew Valley, ja, vom Prinzip her, also so sowas, ne, weil da so viele Gameplay-Elemente aufeinander fallen, aber es muss schon realistisch und groß und AAA sein.
Also Animal Crossing dann.
Einfach von Santa Monica, weil sie dann das Modell von Kratos für Walter White nehmen können, haben sie die Glatze schon.
Ich habe mir jetzt gerade nur eine Idee, es ist zwar nicht mein Genre und ich wäre auch nicht das Publikum, aber ein vielleicht ein Fighting Game à la Smash Brothers, nur mit Pixar-Charakteren.
Mit Pixar-Charakteren?
Ja, stell dir mal vor, die ganzen Fähigkeiten von Wall-E oder von den Alles steht Kopf-Leuten oder von was weiß ich, Toy Story mit Buzz Lightyear und sowas.
Ja, Buzz Lightyear ist cool.
Was kannst du alles machen? So, keine Ahnung, vielleicht ist das dumm oder vielleicht machen wir daraus einen 3D-Jump'n'Run, wo du in die verschiedenen Welten reist, wie bei Kingdom Hearts, ich weiß nicht. Aber irgendwie,
cool.
Ich finde diese ganzen Figuren, da kannst du schon was machen. So. Vielleicht ist das dumm.
Disney Infinity gibt's ja schon. Oder gab es damals. Das war ja so.
Könnte man da kämpfen?
Ja, auch. Das war so ein Open-World-Ding, ne? Mit ganz vielen Disney- und Pixar-Charakteren und so.
Was ist denn eigentlich mit diesem, mit dem Mickey Mouse, nicht mit dem Mickey Mouse Jump'n'Run, was der Andy gespielt hat, sondern dieses Mickey Mouse Kartspiel, Speedrun, Speedlines oder so, wie das hieß.
Speedway, ne? Oder irgendwie sowas. Kam ja von Gameloft, ne? Ist ja so ein Free-to-Play-Titel gewesen.
Ach, war das Free-to-Play?
Ich meine wohl. Also Free-to-Play, aber Pay-to-Win quasi, so in der Art, mit so ganz viel Krimskrams, dass du dazu kaufen kannst und so.
Da fällt mir jetzt gerade was ein.
Da fällt mir auch noch was ein, ich muss gleich noch was reinschmeißen.
Okay, dann sag du, weil ich habe schon zwei.
Ich hätte aber auch
noch einen. Das ist voll abseits vom Thema. Mir ist gerade noch ein Spiel eingefallen, was ich gespielt habe, aber das ist egal.
Jetzt sag ich, ein neues 3D-Jump'n'Run mit Bugs Bunny.
Okay, im Stil von, sag mal so, Rayman Legends? Oder eher
ist schon so 3D-Jump'n'Run im Stile von Mario Odyssey.
Okay. Und wer darf es entwickeln?
Nintendo natürlich.
Natürlich. Oh, ja. Ja, perfekt. Okay. Andi, hast du noch einen?
Ja, ich dachte gerade an ein Dungeons and Dragons Rollenspiel im Stile von so einem Elden Ring oder so, in so einem Dungeons and Dragons Universum. Fände ich auch ganz geil.
Also du meinst Baldur's Gate.
D&D.
Oder Dragon's Dogma.
Baldur's Gate ist ja nur ein Fork von D&D.
Ja. Na also, was hast du noch gespielt? Erzähl mal.
Ist mir gerade eingefallen, du hattest irgendwas gesagt bezüglich, ich weiß gar nicht, wie drauf. Ich habe noch Balatro gespielt. Dieses Poker-Roguelike, habe ich mir die Demo-Version runtergeladen und die durchgespielt und war ein kleines wenig hooked. Also,
Ja, das habe ich mitbekommen. Wer hat das so mal besprochen? War es der Speckhubs?
Ja, der hat
das nicht besprochen. Ja. Also du spielst einfach Poker und hast gleichzeitig halt, kriegst du Karten, kannst du dir dazu holen und mit Geld dann neue Koppen in dein Deck packen und das dementsprechend anpassen, mehrere Asse reinpacken und deine Gewinnbedingungen hochleveln, zum Beispiel, dass ein Two-Pair wesentlich mehr Punkte gibt. Ziel ist es immer pro Runde eine gewisse Anzahl an Punkten zu bekommen und dann hast du halt noch so Joker, die auch gewisse Permanent-Bonus so geben, die sind halt immer zufällig, die auch sehr witzig sein können. Es ist total simpel vom Gameplay, aber es suchtet hart rein. ich habe die Stunde gespielt und wollte eigentlich sofort weiterspielen. Ich werde mir das wahrscheinlich noch digital kaufen. Kostet nur 14 Euro. Balatro, das ist...
Es ist halt, bei mir ist es auch total krass. Ich merke auch so so eine kleine Liebe für Kartenspiele seit Inscription, was ich
total dieses Feeling hatte das auch, stimmt. Ja, dieses Deckbauen bei Inscription, ja genau.
Ja, das hab ich jetzt momentan halt bei Final Fantasy VII Rebirth. Das ist
bei Queensblade.
Ja, ich mag das einfach so, mein Deck aufzubauen, dann gegen die Gegner zu kämpfen und so. Ja. Ich weiß nicht, werd einfach alt so. Ich merke auch so, ich habe einfach auch keine Zeit mehr, so kleine Geheimtipps zu spielen, so Indie-Spiele. Ich habe früher, vor ein paar Jahren, habe ich so viele Indies noch gezockt.
Ich auch hoffe,
ich bin auch echt immer bei Indies. Da muss ich da echt die Zeit für nehmen. Ne? Ich bin auch nur von einem großen Blockbuster zum anderen am durchrushen irgendwie gefühlt.
Genau,
ne?
So ist es.
Von
so
Hogwarts Legacy in Granblue in Final Fantasy VII. Immer so ein großes Ding. Eigentlich muss man sich wirklich mal einen Cut sagen und so, kein neues Game bis September. Ich steige erst wieder ein. Wenn die großen Games des Ende des Jahres kommen und bis dahin zocke ich, wie du das letztens auch schon angedeutet hast, nur Retro oder so. Weil ist ja nicht so, als hätten wir nicht genug Spiele in unserer Sammlung, ne?
Ja, definitiv. Also ich war auch eigentlich total baff. Wenn die ganzen Spiele, die du halt einfach gekauft hast oder die auf deinem Pile of Shame liegen, wenn du die jetzt einfach mal so dir komplett mal zur Brust nimmst, du kannst das wirklich gut, ich will nicht sagen, abarbeiten, ne? Weil es klingt dann irgendwie ein bisschen, als ob du es zwanghaft machen müsstest, aber es ist irgendwie geil, wenn du merkst, dass die, dass du da besser durchkommst, weil bei den großen neuen Spielen, da, wie du schon sagtest, du gehst von einem großen Blockbuster zum nächsten und musst dich erstmal drauf einstellen. Da gibt's wieder ganz viele Tutorials, da musst du wieder dich reinfuchsen. So, das ist alles nicht mehr so einfach mal schnell so gut arcadisch, weißt du?
Ja.
Ja, das fehlt ja, mir so ein bisschen.
Diese großen Games von vor 10 Jahren, die halt so 10-12 Stunden gingen, sind halt jetzt mittlerweile auf 40-50 Stunden aufgebläht ja, worden. Genau. Das ist ja das Problem, ne?
Und da ist es dann auch schwer, wenn du keine Redaktion bist, das irgendwie abzudecken. Ja, so, es geht definitiv einfach nicht. Also,
ja.
Naja. Gut, ich glaube, wir haben alle Themen abgesprochen oder besprochen, die besprechen wollten. Und deswegen werde ich es jetzt einfach abmoderieren. Leute, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, schreibt uns Feedback, Fragen für die nächste Folge oder bewertet unseren Podcast auf eurer Podcast-App. Das hilft uns sehr. In dem Sinne, macht es gut, bis in 2 Wochen und tschüss.
Ciao. Tschüss.